Guten Morgen auch von mir. Es ist ein bisschen her, dass ich hier stand. Und ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Letzte Woche waren so viele Familien da und da habe ich mich nur gefragt, wie wird es wohl heute? Kommen Leute oder wie sieht's aus? Genau. Ich fange an mit Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist das, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er an Himmelfahrt zurückgegangen ist zu seinem Vater. Und was für uns alle gilt, wenn wir Kinder Gottes sind. Dass wir Zeugen sind, egal wo wir sind. Und dass wir aufgerufen sind, die gute Nachricht und Gottes Wort, dass Gott lebt und dass Gott heute auch noch wirkt, weiter zu sagen. Wir können das unseren Nachbarn, wir können das hier in der Gemeinde tun, wir können das bei unserer Arbeit tun oder in der Schule oder wo auch immer wir sind. Und ich habe das jetzt in den letzten knapp 5 Jahren in Ruanda tun dürfen. Und da möchte ich euch ganz herzlich danken, weil ihr habt mich unterstützt. Es gibt so viele Wege, wie wir an Gottes Reich bauen können. Und eure Gebete und auch eure finanzielle Unterstützung, das immer wieder nachfragen und das an mich denken, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil. Als wir in der Vorbereitung mit Coworkers in Friolzheim waren für eine Woche, da hatten wir so ein ganz großes Netz und die haben gesagt, ihr braucht so ein Netz, ihr braucht Leute, die für euch beten, dass ihr, wenn ihr fallt, dass ihr wisst, dass ihr in Gottes Händen getragen seid, weil alleine funktioniert das nicht, aber wenn wir das gemeinsam machen, dann funktioniert das und es hat wunderbar funktioniert. Ich danke euch einfach von ganzem Herzen. Ja. Das sind die Kinder im Kindergarten, mit denen ich zum Teil gearbeitet habe. Und ich möchte euch einfach jetzt ein paar Fotos von anderthalb Jahren, waren es 2 Stunden, die ich erzählen konnte. Jetzt sind es heute nur halbe, dreiviertel Stunde. Einfach einen Rückblick schauen, wo habe ich gewirkt, was hinterlasse ich auch, mit wem habe ich meinen Alltag geteilt und auch, wie es weitergeht, dass ihr einfach so ein bisschen eine Idee davon habt, was mich beschäftigt hat und was meine Arbeit ausgemacht hat, aber auch mein Leben dort in Ruanda. Genau, also es geht um Coworkers. Ich möchte kurz zu meiner Entsenderorganisation in Stuttgart kurz was sagen, auch wenn ihr das vielleicht schon begriff ja oder auch näher schon lang kennt, aber auch nicht alle. Dann möchte ich meinen Projektpartner vorstellen, die Anglikanische Kirche in Ruanda. Ich möchte was zu meinen Aufgaben zur Arbeit erzählen, aber auch einen Einblick in meinen Alltag geben, die Leute, mit denen ich mein Leben geteilt habe, und noch einen Verein vorstellen. Ja, Coworkers. Coworkers gründet sich, ist ein Dachname für Hilfe für Brüder, was hier in der Gemeinde schon seit vielen, vielen Jahren bekannt ist. Und dann Christliche Fachkräfte International. Und noch andere Teilbereiche von Coworkers, zum Beispiel die Fachpraktikanten oder auch mittlerweile gibt es Generation Plus. Es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt Fachkräfte, die gehen, es gibt Freiwillige, die gehen ins Ausland für eine Weile. Und genau, das ist Coworkers, ist einfach ein neuer Begriff, den es seit jetzt, glaube ich, 4 Jahren gibt. Das ist der, ja, wie so ein Regenschirm oben drüber über alle diese Werke. Und der Leitvers von uns ist, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn man das übers Englische übersetzt, dann kommt da dieser Begriff Coworkers vor. Das ist einfach das, die Leute, die zusammenarbeiten, die Kinder Gottes, die an seinem Reich bauen. Und genau das Ziel ist von Coworkers, gemeinsam mit christlichen Partnern, das können christliche Vereine sein oder Organisationen im Ausland, das können aber auch einheimische Kirchen sein, alles im Rahmen protestantischer Kirchen, weil es in der Entwicklungshilfe einfach auch eine katholische Entsendeorganisation gibt in Deutschland und die haben sich das einfach aufgeteilt. Das hat ganz praktische Gründe. Und es geht darum, Gemeinden zu bauen und Entwicklung zu fördern. Das können Schulen sein, das könnte aber auch landwirtschaftliche Entwicklung sein. Und bei mir, weil ich ja Heilpädagogin bin, habe ich an Schulen und Kindergärten gearbeitet. Und aber Coworkers sagt immer, es gibt kaum irgendeinen Beruf, den wir nicht gebrauchen können. Also wir hatten eine Konditorin, wir haben Leute, die Schneidern gelernt haben, wir sind Ingenieure, es gibt einfach, ich würde mal sagen, wenn man Ballett studiert hat oder evangelische Kirchenmusik, dann ist es vielleicht schwieriger, was zu finden, aber die allermeisten Berufe von dem, was ihr hier gelernt habt, kann man auch in der Entwicklungszusammenarbeit, kann man auch bei Coworkers wunderbar gebrauchen. Genau, und was noch zu dem Vers zu sagen ist, dass es nicht nur um die Personen geht, die ins Ausland gehen, sondern auch ihr seid Coworkers dadurch, dass ihr mich unterstützt habt und dass es einfach ein gemeinsamer Dienst ist. Es geht ums Gemeinsame, um die Fürbitte, auch für die Partnerorganisationen, die im Ausland sind. Es geht um finanzielle Unterstützung, um Spenden. Und jeder kann auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit eigenen Erfahrungen sich einbringen. Oder auch Zeit und Kreativität. Da denke ich zum Beispiel an Leute, die mich unterstützt haben, den Missionsabend letztes Jahr vorzubereiten. Auch das ist was Wichtiges, weil alleine könnte ich das nicht machen. Und genau, das ist Coworkers. Wenn ihr dazu Fragen habt, zu Fachkrafteinsätzen, die bei mir jetzt 3 Jahre sind, waren und dann habe ich noch 2 Jahre drangehängt, bis zu 6 Jahre geht das. Es gibt Fachpraktikanten, das sind Leute, die in ihrem Praxissemester ins Ausland gehen oder Freiwillige, die nach ihrem Abi oder nach ihrer Ausbildung für ein Jahr ins Ausland gehen, dann kommt sehr, sehr gern auf mich zu. Und wenn ihr im Ruhestand seid und sagt, boah, ich will hier nicht rumsitzen, ich will was tun, auch da gibt es neue Möglichkeiten mit Generation Plus für ein paar Monate in einem Projekt punktuell. Das, was man viele Jahre im Beruf gemacht hat, auch im Ausland einzusetzen. Also kommt gern auf mich zu. Es gibt genug Gründe, bei Coworkers mitzumachen. Ganz kurz zu Ruanda. Ruanda ist, ich dachte, ich bringe einfach so ein bisschen Fakten mit, dann habt ihr eine Idee, was das so für ein Land ist. Es hat 14,9 Millionen, das in Klammern sind immer die Vergleichswerte zu Deutschland. Deutschland ja, ist viel, viel größer, hat viel, viel mehr Einwohner, die Fläche 26.000 Quadratkilometer ist vergleichbar mit Brandenburg oder vielleicht ein bisschen kleiner wie die Schweiz. Also einfach putzig im Vergleich zu Deutschland und Deutschland ist im weltweiten Vergleich auch kein großes Land. Die Einwohnerdichte ist auch viel höher, ungefähr doppelt so hoch wie in Deutschland. Und in Deutschland verläuft man sich schon nicht, weil da einfach auch eine hohe Einwohnerdichte ist. Das Durchschnittsalter in Ruanda ist 20,6 Jahre und in Deutschland ist 46. Also es gibt einfach unheimlich viele junge Menschen. Das hängt auch mit der Geschichte zusammen, dass 94 ein Völkermord war und einfach viele Erwachsene auch dort ums Leben gekommen sind. Und seitdem gibt es ganz viele, viele neue Leute. Lebenserwartung sind in Ruanda 70 Jahre, was im Vergleich zu anderen Ländern in Ostafrika doch ziemlich hoch ist. Genau. Und in Deutschland sind es 82. Das monatliche Einkommen von Grundschullehrern, ich habe das jetzt auf Grundschullehrer, weil ich mit denen gearbeitet habe und wenn man dann vielleicht einfach einen Vergleich hat. Genau, in Deutschland leben weniger Leute vom Tagelohn, dass sie einfach auf dem Acker arbeiten. Das kennen wir aus den Gleichnissen von Jesus, aber das ist nicht die Lebensrealität hier. Genau, ein Grundschullehrer verdient vielleicht 65 bis 100 Euro im Monat. Und in Deutschland sind es tendenziell 3.000 oder 4.400 brutto, ganz grob. Also gibt es sicherlich Leute, die mir da jetzt widersprechen, aber einfach um eine Idee zu bekommen. Ja, dafür kostet eine Avocado 10 Cent und keine 1,70 Euro. Also der Lebensstandard ist ein anderer, aber auch die Lebenskosten. Und eine Familie hat im Schnitt 4 bis 5 Kinder, in Deutschland sind es aktuell 1,5. Auch da gibt es einen Unterschied. Sonst würden wir ja auch nicht zu dem hohen Lebensdurchschnittsalter kommen in Deutschland. Weiter. Genau, das ist der Herr mit dem Stab. Das ist der Bischof, sozusagen mein ruandischer Chef. Der Bischof heißt Nathan, hat auch noch 2, 3 andere Namen, aber das sind nicht so wichtig. Und der ist der Leiter von der anglikanischen Kirche, Diözese von Kigali, also vergleichbar ist es hier der Dekan, der Landesbischof, Also der Landesbischof von der evangelischen Kirche in Württemberg ist sozusagen vergleichbar mit dem Bischof. Ich habe den Landesbischof noch nie in seiner Pracht gesehen. Der hat sicherlich auch solche Gewänder. Aber ich muss sagen, das ist schon beachtlich und deswegen wollte ich es einfach mal mitbringen. Genau, wir haben verschiedene Abteilungen in unserer Diözese gehabt, in der ich war. Da gab es eine IT-Abteilung, da gab es eine Abteilung für ländliche Entwicklung, für Kinder- und Jugendarbeit, für Schule oder Bildung. Und ich war eben in der Bildung. Und wir waren für 54 Kindergärten und Schulen zuständig, also die unter kirchlicher Trägerschaft waren, waren oft dann integriert ins staatliche Systeme. Das heißt, die Finanzierung kam nicht primär von der Kirche, sondern eben vom Staat. Es gab auch Privatschulen, da darf man einfach alles mitbringen, inklusive Druckerpapier und Klopapier. Genau, also ganz, ganz viele Einrichtungen. Wenn man überlegt, wie viele Kinder es gibt, dann braucht man auch ganz viele Kindergärten und ganz viele Schulen. Und da waren wir koordinativ zuständig. Und wir hatten drei Hauptschwerpunkte in unserer Arbeit, wenn wir Weiterbildung gemacht haben oder wenn wir Schulen besucht haben. Dann ging es um christliche Bildung, also der Glaube, wie ist die Frage, wie kann der christliche Glaube lebendig werden in den Schulen, in den Kindergärten, also an welcher Stelle können Andachten gefeiert werden oder wie kann Glaube auch praktisch in der Community, im Dorf einfach gelebt werden. Dann ging es um frühkindliche Bildung und Erziehung, da haben wir Kindererzieherinnen geschult. Und ja, ein Thema ist da ganz stark gewesen, wie kann das Thema Spiel, das Spiel ist so wichtig und in Deutschland wissen das ganz viele, dass die Kinder spielen müssen und nicht mit 3 Jahren schon lesen und schreiben lernen. Aber in Ruanda ist es von der Geschichte her einfach nicht so üblich und da haben wir einfach versucht, freies Spiel zu implementieren und das Bewusstsein zu schaffen. Und in Inklusion, das ist das Projekt, das sozusagen mit mir gestartet hat, da ging es um die Frage, wie können Kinder mit Förderbedarf, Kinder mit Behinderung oder auch Kinder, die von Armut betroffen sind und deswegen keinen Weg haben, an der Schule teilzuhaben, ja, in den Kindergarten zu gehen oder auch in die Schulen, wie können wir diese Kinder inkludieren, wie können diese Kinder auch einen Platz haben und was können die Lehrer oder auch die Schulleiter und die Pastoren tun, um da ja, auf die Familien zuzugehen oder auch Brücken zu bauen. Ja, danke. Das ist meine Aufzählung von Bereichen, in denen ich gearbeitet habe. Ich habe jetzt nicht eine Grundschule gehabt, in der ich dann so jeden Tag war, 5 Tage die Woche, sondern ich war in ganz verschiedenen Bereichen tätig und da gehe ich auch gleich nochmal näher ein. Ich habe in der Bildungsabteilung mitgearbeitet, also in den Schulbesuchen, die gemacht haben oder auch die am Anfang wöchentlichen Treffen einfach in unserem kleinen Team. Ich habe an 2 Schulen intensiver gearbeitet, da war ich am Anfang 2 Tage, am Ende dann eher nur einmal in der Woche und habe da einfach in den Schulen mitgewirkt, verstanden, wo die Herausforderungen sind und dann da auch unterstützt. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen oder mit verschiedenen Kollegen Fortbildung für Erzieherinnen und Lehrkräfte gemacht, organisiert, durchgeführt. Genau, das war sehr, sehr spannend, weil ich mich in dieser Rolle in Deutschland nie gesehen habe und es aber echt Spaß gemacht hat. Und ich habe ein Netzwerk gegründet, gemeinsam mit einem anderen Kollegen von Coworkers, der ist mittlerweile in Burundi, und wir haben Fachkräfte, die eine Ausbildung oder die irgendwo in Organisationen arbeiten, die mit Kindern mit Behinderung zu tun haben. Christliche Fachkräfte, die haben wir eingeladen und connected, sagt man auf Neudeutsch. Also eingeladen, dass sie sich kennenlernen können, dass sie sich gegenseitig unterstützen können und voneinander profitieren. Das ist so wie ein Arbeitskreis vielleicht in Deutschland. Und ich habe ein Zentrum für Kinder mit Behinderung beraten. Da habe ich auch die Möglichkeit gehabt, Schulungen zu organisieren und eine wertvolle Arbeit, von der ich bisher bei dem Missionsabend nicht gesprochen habe, aber die mir einfach auch sehr wichtig ist, sind Fachpraktikantinnen, die für ungefähr ein halbes Jahr bei mir am Ort gewohnt haben und einfach in einer Schule oder in dem Zentrum für Kinder mit Behinderung waren, ihr Praktikum gemacht haben, die Und da einfach war ich die begleiten konnte. Das war sehr, sehr spannend, weil in Deutschland, wenn man eine Praktikantin oder eine FSJlerin hat, dann geht es da um die fachliche Sache. Und wenn aber jemand aus Deutschland kommt, dann muss er ja, dann kennt er die Sprache nicht, dann kennt er, weiß er nicht, wie man einkaufen geht oder wie man von A nach B kommt. Und dieses Einführen in die Kultur, da konnte ich einfach auch mit begleiten. Das war sehr, sehr spannend. Weiter geht's. Genau. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen weiter eingehen in die Arbeitsbereiche, die ich gerade vorgestellt habe. In dem Foto sind meine drei Kollegen. Der Mann mit dem blauen Sakko und dem weißen Hemd, das ist Bosco. Bosco ist der Leiter von unserer Bildungsabteilung vom Education Department und war auch zusätzlich mein Vermieter und der Bruder von meinem Nachbar. Also sozusagen mit dem hatte ich ganz viel zu tun. Das war nicht nur ein Kollege, sondern ich habe auch seine Familie viel kennengelernt und das war eine wichtige Bezugsperson, ganz besonders am Anfang. Und er hat eben unser Team geleitet oder leitet es jetzt immer noch. Und mit ihm habe ich Trainings gemacht. Wir haben gemeinsam überlegt, an welche Schulen, an welche Kindergärten können wir fahren und wie kriegen wir das auch finanziert. Nebendran ist die Frau mit dem gezackten Kleid, die heißt Adrin. Und das ist eine Mama von 4 Kindern. Die ist, als sie angefangen hat bei uns im Team, war sie sozusagen Vikarin. Und dann hat sie aber in der Zeit auch sozusagen, wurde sie Pastorin. Die hat Berufserfahrung als Lehrerin, aber auch eine theologische Ausbildung. Bosco hat das auch. Bosco hat irgendwas mit Bildung studiert, also er ist sozusagen, hat Erfahrung als Schulleiter, hat aber auch selber als Pastor eine Gemeinde. Und das ist bei vielen Mitarbeitern, die bei uns in der Diözese arbeiten, die sozusagen eine theologische Ausbildung haben und dann aber auch einen Beruf und eben dann sozusagen auf 2 Standbeinen ihre Arbeit machen. Und der neben mir, der andere Mann ist auch ein Pastor, der heißt Raymond und der war noch zusätzlich als Seelsorger in den Krankenhäusern und auch im Gefängnis tätig. Also ein anderer Bereich, der einfach auch zur Arbeit von der Diözese gehört hat. Und wir haben uns immer wieder getroffen. Am Anfang war es sehr, sehr regelmäßig, jeden Donnerstagvormittag, dann hat sich es auch verändert. Aber das war so das Team, mit dem ich gemeinsam gearbeitet habe, wenn es um die Arbeit auf der Diözesenebene ging. Und da unten im Eck, das ist ein Beispiel, wie wir in Dörfer gefahren sind und Kindergärten besucht haben. Dann haben wir einfach beobachtet, wie läuft so ein Alltag bei denen im Kindergarten ab? Wie gehen die Erzieherinnen mit den Kindern um? Wie viel Material haben sie? Wie viele Räumlichkeiten haben sie? Und dann haben wir im Anschluss, wenn die Kinder dann um 12 oder sowas heimgegangen sind, haben wir uns zusammengesetzt und sind ins Gespräch gegangen, haben gefragt, hey, was läuft denn gut? Oder wie lange bist du denn da? Was für eine Ausbildung bringst du mit? Wo wünschst du dir Unterstützung? Oder wo gibt es vielleicht auch formelle Sachen, die ausgefüllt werden müssen? Also wo müsst ihr vielleicht, es gibt in Ruanda keine Anwesenheitsliste, aber einfach auch Sachen, die wichtig sind, wo wir sagen, hey, das wäre wichtig, wenn ihr versucht, da auch Formalitäten vielleicht zu erfüllen, weil vieles, also so Kindergärten in Dörfern, das ist zum Teil so, da sind dann 2 Mamas oder 2 Leute, die vielleicht mal eine Erzieherin-Ausbildung gemacht haben, aber manche auch nicht. Und dann gestalten die irgendwas, aber ihnen fehlt oft die Anleitung. Wenn man dann sagt, es gibt hier Strukturen, wenn ihr versucht, die zu verfolgen, das hilft euch und das hilft den Kindern, dann könnt ihr einfach eure Arbeit auch professioneller machen und ihr tut euch einen großen Gefallen, weil ihr dann nicht jedes Mal bei Null anfangen müsst, als Beispiel. Genau. Und wir haben keine Turnhallen in Ruanda, wo die Kinder dann zum Turnen hingehen oder sowas. Das ist bei diesem Kindergarten, das ist ein Gebäude, da war irgendeine Trennwand zwischendrin und da waren dann 2 oder 3 Gruppen. Und wenn man halt Platzmangel hat und es gerade nicht regnet, so wie bei Noah oder wie in der Regenzeit, dann kann man auch einfach draußen viel machen. Genau. Das ist sozusagen der Kindergarten, der sieht in Gügling ein bisschen anders aus, der sieht auch in anderen Kindergärten in Deutschland anders aus, aber das ist einfach perfekt für die Kinder, wenn sie raus können und dann sich da austoben. Ja. Das ist eine Schule, Nyamata Bright School heißt sie, das ist eine Privatschule. Das ist eine Kollegin, die heißt Joyeuse. Und der kleine Junge, das ist der Levi, der ist damals in der ersten Klasse gewesen. Das ist ein Beispiel, wie ich an der Privatschule, an der ich verhältnismäßig viel war, ich habe da Lehrer besucht im Unterricht, habe beobachtet, habe Rückmeldung gegeben, habe mit ihnen über das geredet, wie sie ihren Unterricht gestalten, wie sie in die Interaktion gestalten mit den Kindern und dann auch gefragt, hey, wo habt ihr vielleicht Herausforderungen mit Kindern, wo kommt ihr nicht weiter? Und der kleine Levi, der hat eine Entwicklungsverzögerung gehabt und dann war es ja der Weg, den wir gefunden haben, dann mit den Eltern ins Gespräch zu gehen und zu überlegen, hey, der kommt nicht mit, weil in der ersten Klasse sprechen die Kinder fließend Englisch und können eigentlich schon schreiben. Und wenn man aber gerade vielleicht ein paar Zahlen malen kann, aber noch nicht mitkommt, dann wird man abgehängt. Und dann war es so die Überlegung, wie finden wir einen Weg, dass dieser Junge auch am Unterricht mit dabei sein kann, auch lernen kann. Genau, wir haben ihn dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, als er die Schule gewechselt hat, dann besucht. Und ich habe auch kurz bevor ich gegangen bin, mit dem Papa nochmal telefoniert. Der meint, ja, der macht seinen Weg und das ist voll gut. Die Herausforderung, die wir hatten, dass er noch nicht alleine aufs Klo konnte, das hat sich alles verwachsen und jetzt hat er richtig gute Noten und er lernt einfach total gut. Aber er hat eine Lehrerin in der ersten und in der zweiten Klasse gehabt, die einfach Zeit hatte für ihn. Die da war, die auch mit den Eltern im Kontakt war und da sich überlegt hat, wie kann ich ihn unterstützen, wenn er einfach nicht im Strom mit den Fischen oder mit den anderen Kindern einfach ganz normal lernen kann. Ja, das ist ein Beispiel und da bin ich sehr dankbar. Da hat mich auch eine Mutter, bevor ich gegangen bin, noch angerufen und meint, ich habe hier ein Kind, der ist einfach langsamer wie die anderen und ich weiß nicht, an welcher Schule ich irgendwo einen Platz finde. Und dann habe ich den Schulleiter angerufen und habe gesagt, hey, da ist eine Mama, wie sieht es denn aus, wärst du bereit, die mal kennenzulernen? Und dann hat die Mutter, die hat noch einen anderen jüngeren Sohn gehabt, die ist dann mit ihren zwei Kindern an die Schule gefahren und dann meinte der Lehrer so, oder der Schulleiter, ja, wir gucken einfach mal, ob wir einen gemeinsamen Weg finden. Eine Woche später hat die Mutter mich angerufen und meinte, ich habe sie gleich beide da angemeldet, das ist so eine schöne Schule und ich wurde mit offenen Armen empfangen und das ist so schön, wenn man Lehrer begleiten kann und die dann sagen, hey, wir probieren es einfach mit den Kindern und wir schmeißen es dann nicht von vornherein einfach wieder raus. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und genau, das war nicht immer einfach. Da musste ich schon manchmal lange versuchen und nochmal vielleicht auch mit dem Senior-Pastor oder sowas, der auch in der Schule das Sagen hatte, dann sagen, hey, da wurde gerade ein Kind eigentlich rausgeekelt aus der Schule, aber wir wollen einen Weg finden, dass er wieder reinkommt oder dass er immer noch da bleibt. Und dass der Schulleiter dann auch mal von seinem Vorgesetzten einfach die geistliche Perspektive hört oder nochmal daran erinnert wird, hey, ihr sagt, ihr wollt eine christliche Schule sein, dann macht's auch. Das war nicht einfach, aber wir haben einen Weg gefunden und wenn man 5 Jahre versucht, eine Schule zu prägen und Leute weiterzubringen in ihrem Denken oder auch in dem, was sie pädagogisch können, dann ist es einfach schön zu merken, hey, da tun sich auch Türen auf und ja, auch die Haltung verändert sich. Weiter. Das ist eine andere Schule, also ich war in 2 Schulen, in denen ich mehr war. Das ist eine staatliche Schule, wo ich vorher gesagt habe, das ist, vielleicht könnte man sagen, die Katharina-Kepler-Schule in Güglingen ist unter kirchlicher Trägerschaft. Die ganze Bezahlung und die ganze Abrechnung und alles läuft über den Staat, aber der Träger von dieser Schule ist die Kirche. Und das ist eine große Chance, weil wir dadurch die Möglichkeit hatten, die Schulleiter auch vorzuschlagen. Also die Schulleiter waren häufig Pastoren, die auch ein Diplom oder einen Bachelor im Bereich Pädagogik hatten oder auf Lehramt studiert haben. Und wenn man gläubige Schulleiter hat, einer Schule mit 700 Schülern oder 1000 Schülern oder 2000 Schülern, dann hat man einfach eine Zielgruppe, dann hat man ein Missionsfeld, das nicht sonntags in der Kirche stattfindet, sondern jeden Tag, wo man Kindern die gute Nachricht auch weitergeben kann. Und ja, das ist eine ganz andere Arbeit wie in Deutschland, wo doch sehr viele Schulen und Kindergärten gibt es mehr, die auch in kirchlicher Trägerschaft sind. Aber Grundschulen und weiterführende Schulen in Deutschland sind ganz zum großen Teil staatlich, wo es nicht selbstverständlich ist, dass die Lehrer montagmorgens eine Andacht haben oder auch, dass die Kinder mit der Lehrerin oder mit der Erzieherin dann Bibelgeschichten hören oder da einfach, dass geistliche Themen einfach auch Raum finden im Alltag. Und hier, das ist eine Kollegin, da haben wir Microteaching gemacht. Das heißt, ich habe 2 oder 3 Lehrer im Vorfeld gebeten, einen Unterricht richtig gut vorzubereiten. Und dann haben wir nachmittags uns als Lehrkräfte, als sagen wir vielleicht eine Schule von 20 Lehrern, wir haben uns dann aufgeteilt und jeder war dann im Unterricht bei einem Kollegen mit dabei. Und dann haben die 3 Lehrkräfte gleichzeitig unterrichtet, die Kinder waren auch da und es war aber sozusagen einen besonders guten, vorbereiteten Unterricht. Also so wie wenn man im Referendariat eine Lehrprobe hat, da muss man auch alles einfach richtig gut machen. Und dann haben wir danach, nach diesen 40 Minuten Unterricht, uns zusammengesetzt und Rückmeldung gegeben. Hey, das hat mir gut gefallen oder da habe ich eine Frage. Und uns einfach als Team ausgetauscht über das, wie die Kollegen unterrichtet haben, über das, wie die Kollegen, wie ihr Englisch war, wie sie fachlich irgendwas umgesetzt haben oder wie sie auch mit der Technik umgegangen sind. Also ganz verschiedene Themen. Und das war einfach eine Möglichkeit, dass man auch mitbekommt, was machen die Kollegen. Weil wenn man Lehrer ist, dann arbeitet man in der Regel alleine, hat 30, 40, 50, 60 Kinder in einer Klasse, aber man kriegt selten mit, was die anderen machen. Und das war einfach eine gute Chance, da gemeinsam zu lernen von dem, was die Kollegen können. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und das ist auch das, was ich Ihnen mitgegeben habe. Hey, wenn wir das 3-mal im Jahr, also wir haben Trimester in Ruanda, wenn ihr das alle 4 Monate einmal macht, dann ist das nicht wirklich aufwendig, aber es bringt euch sehr weit. Und das ist ein Foto, wo wir Fortbildung gemacht haben oder Seminare für Lehrkräfte. Das war jetzt mit Erzieherinnen. Das war einfach, würde ich mal sagen, die einzige Zeit, wo wir Materialschlacht hatten. Wenn ich in Kindergärten in Deutschland gearbeitet habe, da gab es immer diesen Materialraum und da gab es ganz viel Material, das sortiert werden müsste und aussortiert und Neues gekauft. Und in Ruanda gibt es kaum Materialien. Aber es gibt trotzdem Sachen, die im Alltag verwendet werden. Es gibt Flaschendeckel, es gibt ein bisschen Karton oder andere Sachen. Man kann auch Stifte kaufen, man kann auch eine Schere kaufen. Und es ging einfach darum, in dieser Schulung, wie kann man mit Alltagsmaterialien den Unterricht oder die Angebote im Kindergarten interessanter gestalten und auch praktischer werden. Nicht nur zu reden, sondern auch Sachen zu gestalten, was die Kinder auch anfassen können. Und da hatten wir einfach einen Nachmittag, wo wir über die Theorie geredet haben, warum ist es wichtig, dass die Kinder Materialien anschauen und anfassen und warum ist Spiel wichtig, und dann haben wir es ja einfach loslegen lassen und jeder hatte die Inhalte, die sie sonst auch umgesetzt haben. Aber oft geht es dann um, ich schreibe was an die Tafel, auch im Kindergarten, und rede dazu, aber ich habe nichts, was die Kinder anfassen können. Und dann haben wir es ja einfach ermutigt, mal anzufangen, das auch nachher vorzustellen. Und genau, diese Erzieherinnen, die beiden da, die da vorne sitzen, die waren an der Schule, in der ich, im vorigen Bild, an der staatlichen Schule, an der ich viel war. Und kurz bevor ich gegangen bin, haben sie mich angerufen, ja, funktioniert dein Drucker noch, wir wollen gerne was ausdrucken, dass wir da Materialien basteln können. Also das ist schön, wenn man dann, ich habe so oft probiert und so oft kam ich wieder, nee, wir hatten keine Zeit, nee, wir haben nichts gemacht. Und wenn es dann aber doch irgendwann so, wenn man sieht, okay, die wissen, dass es mir wichtig ist und sie wissen auch, dass es ihnen was hilft. Weil man kann jemandem Gefallen tun und sagen, okay, die Eva ist da, komm, wir machen jetzt was. Aber wenn sie merken, das macht einen Unterschied in dem, wie die Kinder lernen, dann haben sie was verstanden. Weil ich bin irgendwann, jetzt bin ich weg, und wenn sie es nur gemacht hätten, um mir einen Gefallen zu tun, dann ist ja nicht langfristig eine Veränderung da. Das ist das Netzwerk für einheimische Fachkräfte. Wir waren da zwischen 10 und 12 Menschen. Also es ist nichts Großes, aber wir haben christliche Fachkräfte eingeladen, die mit Kindern mit Behinderung oder mit deren Familien arbeiten. Zum Teil waren das kleine Vereine, die erst gegründet worden sind, und zum Teil war das auch Special Olympics Rwanda zum Beispiel, also eine große internationale Organisation, die einfach auch finanziell viel besser aufgestellt war wie andere. Und genau, wir haben uns getroffen, wir haben zusammen Andachten gehalten, wir haben zusammen, das war sehr, sehr wertvoll, auch Gebetsanliegen ausgetauscht und für unsere Arbeit gebetet, uns gegenseitig ermutigt und auch ja, Ideen ausgetauscht. Und in den Treffen gab es dann auch noch ein oder zwei Präsentationen, wo dann die verschiedenen Organisationen von ihrer Arbeit erzählt haben. Und einfach, so wie ich das jetzt vielleicht hier mache, dann sagen, okay, das sind unsere Ziele und das ist das, wie wir arbeiten, um das den anderen mitzuteilen und dann auch danach eine Möglichkeit für Diskussion zu geben, dass man sich gegenseitig um Hilfe bittet. Also der eine im letzten Treffen, der sagt, ja, Fundraising, das kann ich richtig gut, da muss man halt so und so mit den Leuten reden und dann unterstützen die einen und da muss man gar nicht ins Ausland gehen, das kriegt man auch im eigenen Land hin. Solche Leute gibt es nicht viel, aber wenn man so eine Person da hat und sagt, ja, ja, die spenden, ja, ja, da kann ich euch helfen, und wenn er das dann die anderen 10 Leuten mitgibt, wie er das macht, oder wenn die von ihm lernen, dann hat man einfach richtig viel gewonnen, weil finanzielle Unterstützung oder auch das Tragen, finanzielle Tragen von der Arbeit ist oft eine Herausforderung, weil es kein Sozialsystem gibt wie in Deutschland, dass man sagt, man füllt irgendwie einen 5-seitigen Antrag oder einen 15-seitigen Antrag aus und dann weiß man, man kriegt Unterstützung. Oft trägt sich die Arbeit über Spenden und dann braucht man halt auch jemanden, der einem selbstbewusst erklären kann, wie das gut funktioniert. Oder wenn es darum geht, ja, wir haben Kinder, die bräuchten einen Rollstuhl, und dann gibt es einer, der hat auf Regierungsebene gearbeitet und war sozusagen Berater in verschiedenen Bereichen in der Frage, wie kann man Gesetze, die es gibt, für Menschen mit Behinderung umsetzen. Und der sagt dann, ja, ja, jetzt bald wieder kommt wieder irgendwie eine Ladung an Hilfsmitteln. Und wenn man das weiß, dann kann man davon profitieren. Weil oft stehen dann irgendwelche Hilfsmittel rum und wenn niemand davon weiß, dann ist den Familien auf den Dörfern nicht geholfen und die Organisation denkt nur, ja, ich kann mir das nicht leisten, aber wenn es dann wieder Spenden gibt, dann kann man die einfach auch weitergeben. So haben die Organisationen voneinander profitiert. Das ist das, ja, die Beratung im Kinderzentrum. Da möchte ich auf zwei Beispiele eingehen. Das eine oben, das war Anfang September, also kurz nachdem ich wieder aus Deutschland zurückgekommen bin, hatten wir 5 Tage Fortbildung und das Seminar für Eltern. Das Kinderzentrum ist ein Zentrum für Kinder mit geistiger Behinderung. In dem habe ich 2012 meinen Freiwilligendienst gemacht, das ist schon ein bisschen her. Und da habe ich einen einheimischen Kollegen, der sehr, sehr kompetent ist und einfach die Situation von den Familien deutlich besser kennt als ich und auch die gleiche Sprache spricht als seine Muttersprache. Und der, Charles heißt er, das ist der Mann, der da mit dem karierten Hemd vorne steht, der hat an 5 Tagen die gleichen Inhalte 5-mal gemacht für verschiedene Elterngruppen. Also für verschiedene, sag mal, die Elterngruppe von Klebron kam, alle Eltern mit einem Kind mit Behinderung haben in diesem Seminar was gelernt. Dann kam die aus Brackenheim, dann kam die aus Zaberfeld und die aus Güglingen. Also wir haben einfach die Elterngruppen, die gibt es schon, und die haben wir eingeladen. Das konnten wir an der Schule machen, weil es waren noch Sommerferien. Und dann hat er Themen, die wichtig waren für die Familien, behandelt. Also ein Kind hat Rechte, ein Kind braucht einen gewissen Hygienestandard zu Hause oder geistige Behinderung. Was bedeutet das? Ihr habt nichts falsch gemacht. Es gibt auch in der Bibel Menschen mit einer Behinderung. Was könnt ihr machen, dass das Kind zurechtkommt? Was könnt ihr machen als Familie, dass ihr andere unterstützt oder unterstützt werdet? Also so, es waren echt die Basics, die ganz wichtigen Sachen, dass auch die Eltern, wir haben auch Väter eingeladen, die oft sagen, ja, meine Kinder haben keine Behinderung, es gibt es in unserer Familie nicht, dann kommt das Kind mit Behinderung von deiner Familie. Also hat er dann zur Mama gesagt. Und es gibt auch viele, die dann sagen, ja, mit dem Kind habe ich nichts zu tun, weil das bringt mir ja nichts. Und dann auch mit den Vätern ins Gespräch zu gehen. Hey, das ist dein Kind, du hast eine Verantwortung, aber du kannst dir auch Hilfe suchen. Und das ist, es geht um die Annahme, dass man akzeptiert, ja, dieses Kind hat Gott uns auch geschenkt und Gott mutet uns nichts zu, was wir auch nicht schaffen könnten. Das war das Training. Und das andere Foto, da war ich in Uganda bei Kollegen. Die haben, also Uganda ist ja sehr groß, aber direkt hinter der Grenze sind wir da hingefahren und da gibt es ein kleines Reha-Zentrum. Und da hat uns der Physiotherapeut eingeladen und das Kinderzentrum, die haben zwei Kolleginnen, die in der Physiotherapie arbeiten. Das sind keine ausgebildeten Physiotherapeuten, aber die hatten halt so ein paar Schulungen. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn es da einen ausgebildeten Physiotherapeuten gibt und die haben den gleichen Dialekt gesprochen oder eine sehr ähnliche Sprache, dann haben wir gesagt, dann gehen wir einfach dahin für zwei Tage und dann könnt ihr da mal schauen, was macht er, wie macht er das und ihr könntet euch einfach austauschen. Es war, hat vielleicht umgerechnet 50 oder 60 Euro gekostet, mit Übernachtung, mit Verpflegung und alles für diese zwei Kolleginnen, die da in der Mitte stehen. Das heißt, es war überschaubar, was ich da ausgegeben habe von dem Projektgeld und trotzdem hat es einen riesen Unterschied gemacht für das, wie sie dann Selbstbewusstsein weiter ihre Arbeit gemacht haben und ja, noch heute sagen sie, boah, ich war sogar im Ausland. Das sind 10 Minuten weg von der Grenze, aber sie waren im Ausland und das ist einfach so was ganz Besonderes, weil so viele Leute gar nicht rauskommen. Und ja, einfach diesen Horizont, den sie da erweitert gekriegt haben durch die 3 Tage Exkursion, das war was sehr Besonderes. So, das ist mein letztes Aufgabenfeld, das ich eingehen möchte. Ich hatte in den 5 Jahren 3 Praktikantinnen. Die Lena, das ist die in der Mitte, die ist Sozialarbeiterin. Und Verena und Margarete, die rechts und links, das sind beide Sonderpädagoginnen. Und die sind halt immer im Praxissemester oder bei der Margarete, die Zwiebeln schneidet, die macht es im Rahmen von ihrer Masterarbeit. Also ein Pflichtteil vom Studium haben sie sich bei Coworkers beworben und dann wurden sie zu mir vermittelt und gesagt, ja, wenn du ein Praktikum machen möchtest in deinem Berufsfeld, ist ja nicht genau das Gleiche, was ich studiert habe, aber es ist doch was sehr Ähnliches, dann kannst du da dein Praktikum absolvieren. Und das war eine sehr wertvolle Zeit für mich, weil wir viel Austausch hatten und genau, weil wir einfach voneinander lernen konnten und sie auch von meiner Erfahrung, die ich halt in Ruanda und auch mit der Sprache profitieren konnten. Da sind wir auch heute noch in Kontakt und das ist einfach schön, ja, Menschen begleiten zu können und auch zu wissen, hey, wenn die begeistert sind von Ruanda, dann geben sie das auch weiter und dann können sie auch die Erfahrung machen, wie das ist, den Glauben im Beruf einfach auszuleben und ja, einheimische Partner kennenzulernen. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Genau. Ich habe das immer so als irgendwas gesehen, wo ich dachte, ja, das ist auch noch. Aber als ich den Bericht geschrieben habe für Coworkers, dachte ich, ja, das ist eine sehr, vielleicht hat es keinen großen Raum eingenommen, weil wenn man eine Praktikantin hat und sag mal einmal die Woche 1,5 oder 2 Stunden mit ihr redet, dann ist es im Vergleich, was ich an den Schulen gemacht habe oder in anderen Stellen, war das nichts Großes, aber es hat doch einfach einen großen Unterschied gemacht für diese 3 Praktikantinnen und deswegen möchte ich das hier auch erwähnen. Jetzt möchte ich noch kurz einen Einblick geben in meinen Alltag. Genau, ich habe vorher schon von den vielen Kindern geredet und das sind einfach nur meine Nachbarskinder. Das ist gar nicht, dass ich Leute eingeladen hätte. Es gab einfach ganz viele Kinder in meinem Alltag. Und die Arabella, das ist die mit dem rosanen Shirt und der roten Hose da vorne. Das ist ein Kind, für die haben wir ganz lang gebetet, weil die Eltern 7 Jahre verheiratet waren und keine Kinder bekommen konnten. Und das war am ersten Tag, dass ich diese Mama kennengelernt habe. Das war meine Nachbarin. Und ich habe sie gefragt, hey, wie heißt du und wie viele Kinder hast du? Weil Familie so wichtig ist. Und sie guckt mich an, schluckt und sagt, ich heiße Harriet, aber ich habe gar keine Kinder. Und da dachte ich, gut, es gibt immer Fettnäpfchen, aber man kann auch am ersten Tag einfach da reintreten. Und dann haben wir uns einfach angefreundet und wir haben viel dafür gebetet, Wir haben auch dann einen Hauskreis gegründet, da war sie auch mit am Anfang dabei. Und irgendwann kam dieses Kind. Das Kind ist jetzt 2 geworden im August und es ist einfach so ein großes Geschenk zu sehen, wie das, ja, dieser Wunsch nach, ich möchte gerne ein Kind haben, das Leben verändert hat von diesem Ehepaar, von dieser Familie. Und es ist auch so schön dann zu sehen, ja, wie der Vater, der hat auf keinem Foto gestrahlt. Der hat immer, ja, ich habe keine Lust auf Fotos, dann lacht man halt auch nicht. Und dann sind die ganzen Fotos blöd, weil eine Person irgendwie eine Schnute macht. Und seit dieses Kind da ist, seit Arabella auf der Welt ist, strahlt er über beide Ohren. Das ist einfach so schön, wie dieser Wunsch, wie Gott uns diesen Wunsch erfüllt hat und das Leben verändert wurde dadurch. Jean-Pierre ist ein Freund von mir, den ich schon lange kenne. Als ich im Freiwilligendienst in Ruanda war, hat er den Haushalt von einem Nachbarn gemacht. Also in Ruanda ist es üblich, dass man Hausangestellte hat und er hatte da so ein Monatseinkommen von 5 Euro vielleicht. Also jetzt nicht das, wo man sagt, boah, da kommt man voll weit mit. Mittlerweile hat er eine Frau und ein Kind, die Kleine heißt auch Eva. Genau. Und als die Eva auf die Welt gekommen ist, war irgendwie ganz klar für ihn, er möchte dieses Kind nach mir benennen. Dann meinte er nur so, ja, es wird aber ganz schön heftig. Also jetzt arbeitet er als Fahrradtaxifahrer. Das heißt, er hat ein stabiles Fahrrad, da ist hinten ein dickes Kissen drauf und da kann man draufsetzen und sagen, ich will in den Gottesdienst, ich will in die Schule oder was auch immer und dann fährt er einen dahin. Das ist ein normales Fortbewegungsmittel. Ja, aber wenn er jetzt mittlerweile vielleicht 1 Euro am Tag verdient, dann reicht es ja nicht, um seiner Tochter eine gute Schulbildung zu ermöglichen, dann kriegt die irgendeinen Kindergarten. Aber die Hoffnung oder den Wunsch, den er hat, dass sie einfach auch gute, weil er hat über mich auch mitgekriegt, was es heißt, eine gute Erziehung gut zu gestalten oder auch, was einen Unterschied in der Schule macht. Und dann hat er irgendwann gesagt, also so funktioniert das nicht, aber ich will ja mein Bestes tun für meine Familie. Und dann haben wir beschlossen, dass ich ihm Lesen beibringe, weil er ist Völkermordsweise, er hat einen großen Bruder, aber seine Eltern hat er nie kennengelernt und er war vielleicht 2, 3 Jahre, wenn es hochkommt, in der Schule. Er hat ein gutes mathematisches Verständnis, aber Lesen und Schreiben hat er einfach nie wirklich gut gelernt. Und ja, dann haben wir uns vor 2 Jahren hingesetzt und haben das Buch für die 1. Klasse Grundschule gemacht, auf Kinyarwanda wohlgemerkt. Dass ich so weit komme, hätte ich auch nicht gedacht, aber es hat funktioniert. Dann habe ich ihm auf seiner Muttersprache Lesen beigebracht. Wir haben am Ende 2,5 Bücher durch. Wir haben uns 2-mal die Woche getroffen. Es gibt von Cass Decott eine blaue Kinderbibel, die gibt es auch in Ruanda, die hat auf Kinyarwanda, die hat 28 Geschichten. Die haben wir alle durchgelesen. Ich habe gesagt, wenn wir die gelesen haben, dann nimmst du es mit heim. Mittlerweile liest er seiner Tochter die Kinderbibel vor. Und das ist so ein Beispiel, wo ich dachte, Gott hat mir die Möglichkeit geschenkt, diese Sprache zu lernen. Und jetzt kann ich es weitergeben. Vor 2 Wochen, bevor ich gegangen bin, meinte, es gibt noch so einen anderen Taxifahrer, der meinte, ich will auch den Motoführerschein. Also er wollte die Theorieprüfung für den Motorradführerschein. Das war sein Ziel. Deswegen hat er Lesen lernen wollen. Und er will das auch lernen. Ich habe einfach gedacht, ich bringe ihm das jetzt bei. Dann dachte ich, ja, okay. Wenn du das durchziehst, ist einfach mega beeindruckend. Seine Frau hat dann gefragt, warum er kein Geld dafür verlangt. Und dann sagt er, die Eva hat auch nichts von mir verlangt. Ich habe doch Zeit. Kann doch meine Zeit sinnvoll nutzen. Dann dachte ich, das ist einfach so schön, wie man mit Menschen leben kann, wie man Beziehungen bauen kann. Und er hat seinen Motorradführerschein noch nicht geschafft, aber die Theorieprüfung hat er das erste Mal durchgezogen und erreicht. Das ist echt beeindruckend, das hat auch niemand geglaubt, weil als er standesamtlich geheiratet hat, konnte er den Text, den er da vorlesen musste, einfach noch nicht vorlesen. Da musste der Standesbeamte das für ihn machen, was in Ruanda einfach vorkommt, weil nicht jeder lesen und schreiben kann. Aber das war dann so, okay, ist es für die Selbstbewusstsein für einen Vater, der hatte da schon ein Kind, aber er wollte standesamtlich getraut werden und da sitzen dann noch 200 andere Leute, weil noch 15 Paare gleichzeitig getraut werden. Es ist nicht so richtig toll für ein Selbstbewusstsein für diesen Menschen. Und als er dann kam, sagte, ja, nächste Woche mache ich das, dann hat sich nochmal um 2 Wochen verschoben, hat sich nochmal verschoben. Und er hat aber die ganzen Fragen einfach auswendig gekonnt und er hat sie gesehen und hat gesagt, jetzt muss ich hier klicken und hier klicken. Dann hat er die Theorieprüfung bestanden und ich habe gesagt, probier es mal, wenn du das erste Mal nicht schaffst, dann probierst du das zweite und das dritte Mal, dann lernst du einfach, weil diesen Prüfungsstress kennt er ja nicht. Das ist ja einfach eine Herausforderung, auch für uns. Ich kann mich daran erinnern, als ich Führerschein gemacht habe, das war nicht so einfach. Und das ist einfach schön, wie er dann dieses Foto, man sieht ihn nicht wirklich, aber man sieht, dass er sich freut. Das war das Foto, das ich gemacht habe. Ich sagte, hast bestanden, richtig gut. Genau. Das ist Shop hier. Und das ist mein Hauskreis. Man sieht nicht viele Leute, oder man sieht die Leute nicht wirklich, aber man sieht, dass es viele sind. Wir haben angefangen mit dieser Familie, die das Kind gekriegt haben. Es sind 2 Personen und eine andere Frau aus Burundi. Wir waren zu viert und dann haben wir einfach Nachbarn eingeladen. Und ich würde mal sagen, man kann nicht in Deutschland einfach die Nachbarn einladen, die so in den engsten Häusern wohnen und dann weiß, okay, das sind auch Leute, die den Glauben mit mir teilen. Und da haben wir angefangen, wir haben jeden Freitagabend gemeinsam Abend gegessen und Bibel gelesen. Wir hatten auch einen Teil für die Kinder, wo wir den Kindern Bibelgeschichten erzählt haben. Die letzte, die ich den Kindern über die ich gesprochen habe, war Noah mit dem Regenbogen. Das passt ganz gut. Und so ist der Hauskreis gewachsen und wir haben verschiedene Bibelbücher durchgelesen, jede Woche ein Kapitel. Es ist echt beeindruckend, einfach wie wichtig den Kindern das geworden ist. Die Eltern kamen zum Teil eine Stunde oder anderthalb zu spät, aber die Kinder waren pünktlich, weil denen war das einfach wichtig. Und als sie mich verabschiedet haben, da haben wir dieses Foto gemacht und gesagt, und Eva, wir wollen das weitermachen. Das war richtig gut mit dir, aber es ist auch gut, wenn wir das weitermachen, auch wenn du nicht mehr da bist, weil es hängt nicht an dir. Wir wollen einfach weiter Gottes Wort lesen. Das war in meinem Wohnzimmer. Und das ist mein Erik. Ihr habt schon viel für ihn gebetet. Das ist mein Verlobter, den ich auch kennenlernen durfte in Ruanda. Würde ich mal sagen, das Allerwichtigste oder das größte Geschenk, das ich bekommen habe in Ruanda. Erik ist selber im Kongo geboren, ist nach Ruanda geflüchtet, weil man halt dort verschiedene Kriege auch hat in Ruanda. Und mittlerweile ist er in Südfrankreich. Das war ein längerer Weg. Und für die Leute, die im Gebetstreff sind und dafür gebetet haben, vielen, vielen Dank. Ihm geht's sehr gut dort und unser Ziel ist, dass wir im Laufe des nächsten Jahres heiraten. Das schauen wir einfach mal, wie sich das mit dem Visum und sowas ergibt. Aber wir sind sehr dankbar, dass wir uns kennen. Er ist auch gläubig und hat 6 Geschwister. Mit denen kann ich nicht auffahren, aber genau. Er ist mit seiner Schwester in Südfrankreich. Er hat aber noch andere Geschwister, die zum Teil jünger und zum Teil älter sind wie er. Ich habe seine Eltern noch mal besucht, bevor ich jetzt nach Deutschland gekommen bin. Ganz liebe Grüße von Ihnen, unbekannterweise, aber Sie meinen, ja, es ist wichtig, dass wir die Grüße ausrichten. Das sind die Eltern, genau. Die Eltern könnten auch meine Großeltern sein. Also sie sind 76 beide schon. Er hat halt ältere Geschwister, die deutlich älter sind. Und wenn man so viele Kinder hat, dann hat man halt nicht, dann ist man nicht immer eine junge Mama. Da oben waren wir am Kochen, das war am 1. Januar dieses Jahr. Das ist James, der Bruder, der so macht. Das ist ein jüngerer Bruder von Erik und Chance ist die Schwester, mit der er auch in Frankreich ist. 2 von seinen Geschwistern, das sind die, die ich am meisten kennengelernt habe. Und es ist ja schön, einfach in Ruanda auch Familie zu haben und auch ein Geschenk, dass ich die Sprache von denen kann und einfach mit ihnen reden kann. Das ist nicht immer einfach, weil dann benutzt die Mama halt alte Wörter oder auch noch irgendwie Swahili oder sonst was. Ich denke dann, ja, ich verstehe es einfach nicht. Dann sagt Erik, ja, Mama, du musst auch Kinyarwanda reden, brauchst nicht Swahili reinmischen, weil das kann die Eva nicht. Ja, aber wir haben einen Weg gefunden, es ist einfach schön, sie zu kennen und auch zu wissen, dass auch sie für uns beten. Genau, das ist einfach auch ja, ein anderes, mit den Nachbarn zusammenzuleben, das war das eine, aber dann zu sagen, ich habe jetzt Familie in Ruanda und ich habe immer wieder einen Grund, auch einfach wieder zurückzugehen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ein Grund, auch immer wieder zurückzugehen, ist auch das Kinderzentrum, von dem ich erzählt habe, von dem ich auch schon öfter erzählt habe, in dem ich meinen Weg in Ruanda angefangen habe. Und wir haben zusammen mit einer Fachpraktikantin und mit zwei Freunden, die mich auch dort besucht haben, einen Verein gegründet. Wir haben endlich nach 9 Monaten auch den Stempel vom Finanzamt gekriegt. Und wir haben das Ziel, das Kinderzentrum, aber auch andere Projekte, die Kinder mit Behinderung und deren Familien unterstützen, zu unterstützen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie neue Sachen gründen, sondern wir wollen unser Ziel ist das Kinderzentrum zum Beispiel, das es seit 20 Jahren jetzt in Ruanda gibt, finanziell, aber auch, wenn wir mal dort sind, vielleicht auch mit Schulungen oder sowas zu unterstützen. Und weil wir gesehen haben, es ist eine ganz wertvolle Arbeit, sie wird von Spenden getragen. Und die eine Freundin, die das mit uns gegründet hat, die meinte, ich habe selber eine Frühförderstelle mit 50 Mitarbeitern. Ich brauche der Leiterin von dem Kinderzentrum fachlich nichts beibringen, auch wenn ich das gerne machen würde. Die ist kompetent, aber sie brauchen finanzielle Unterstützung, dass sie ihre Arbeit professionalisieren können. Und das machen wir gern, weil wir haben die Möglichkeiten, Leute finanziell zu unterstützen. Genau, das ist sozusagen das, was ich in Ruanda auch hinterlasse, was immer wieder Möglichkeit gibt, Brücken zu bauen. Und wir haben noch kein Konto, ich kann jetzt noch kein Geld mitnehmen, aber ich werde einfach bei Gelegenheit vielleicht mal einen Flyer, wenn es dann mal einen Flyer gibt, draußen hinzulegen. Ja, eine Möglichkeit, das Kinderzentrum oder Familien mit Kindern mit Behinderung zu unterstützen bei dem, was sie brauchen. Da geht es oft um Seife und vielleicht andere Hygienesachen oder auch Klamotten. Also es geht nicht um ganz um Luxussachen, sondern um die Basics, die die Familien brauchen und auch die Ernährung für die Kinder, dass sie nicht mit einer komplexen Behinderung viele sterben, weil sie nicht die Vollkost kriegen, die sie bräuchten. Genau, da einfach Familien zu unterstützen und den Überfluss, den Gott uns geschenkt hat, einfach auch weiterzugeben. Das war's. Ich weiß nicht, wie lang es war. Hoffentlich nicht zu lang. Vielen Dank.